Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Podcast über Safe Use und Nightlife. Heute reden wir über LSD-Derivate. Um die kursieren ja so zahlreiche Mythen. Ja, die Farben, die seien anders, die Klänge seien anders, das fühlt sich irgendwie auch anders an. Aber was ist jetzt dran an diesen doch sehr subjektiven Stories? Das wollen wir heute klären. Und ein weiterer Grund, warum die Derivate ja für viele Konsumentinnen vielleicht auch attraktiv sind, das ist die Legalität. Auch über den rechtlichen Rahmen wollen wir heute sprechen. Wenn ich wir sage, dann wisst ihr schon, Andrea ist wieder mit dabei. Und außerdem haben wir uns heute einen Toxikologen eingeladen, Dr. Fabian Steinmetz. Erstmal hallo, schön, dass du da bist, Fabian.
Vielen Dank für die Einladung.
Du, ich würde natürlich vielleicht auch gerade mit der wichtigsten Frage für unsere Konsumentinnen starten. Wie ist es jetzt mit dem rechtlichen Rahmen? Ist es verboten? Ist es legal? Wie schaut's aus?
Also erstmal, ich bin kein Jurist und mache ja keine Rechtsberatung. Aber grundsätzlich ist es so, dass viele Designerdrogen in den letzten Jahren über das NPSG, das neue psychoaktive Stoffegesetz, verboten wurden. Da gibt es aber noch ein paar Grauzonen, wie zum Beispiel jetzt aktuelle LSD-Derivate, zum Beispiel das 1T-LSD. Das wird momentan mehr oder minder auf dem Graumarkt mehr oder minder legal vertrieben. Das könnte sich aber demnächst ändern durch die fünfte Novelle des NPSGs.
Naja, und ihr wisst ja auch, dass wir unsere Podcast-Folgen immer so ein bisschen in Voraus produzieren müssen. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört, checkt auf jeden Fall nochmal, ob dieses fünfte Update von Neue Psychoaktiven Substanzengesetz schon in Kraft getreten ist. Wir haben extra nochmal vor der Folge geschaut. Da war schon so eine Verspätung dabei, aber vielleicht ist es dann jetzt raus. Ja, und generell jetzt nochmal zum neuen psychoaktiven Substanzengesetz, wer das noch nicht gehört hat. Wir haben ja in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz und da waren ja vorher einfach immer nur einzelne Substanzen, so wie Cannabis, MDMA oder Kokain eingetragen. Und dann könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, dann kamen auf einmal diese ganzen Badesalze auf den Markt und sogenannte Räuchermischungen. Und das war ja eigentlich nichts anderes als Abwandlungen von unseren traditionellen Substanzen, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ihr habt das auch schon ganz oft in der Podcast-Folge mit Christopher gehört, über 3-MMC, 4-MMC und jetzt auch über MDPV, wo wir auch nochmal gesagt haben, dass das zwar vom Gesetzgeber so eine Art Goodwill ist, Substanzen zu illegalisieren, aber dass es eigentlich dazu führt, dass immer neue Substanzen auf den Markt kommen, weil ja einfach nur eine Formel verändert wird. Und die sind halt teilweise super schlecht erforscht, teilweise auch wesentlich risikoreicher, teilweise auch toxischer und man kann gar nicht so abschätzen, was das genau heißt. Aber mich würde mal interessieren, Fabian, wie ist denn das jetzt bei den LSD-Varianten? Worin unterscheiden sich denn die Varianten von unserem traditionellen Albert-Hoffmann-LSD, das LSD-25?
Also die meisten LSD-Derivate, die aktuell gehandelt werden, sind sogenannte Prodrugs, also Substanzen, die sich im Körper durch hydrolytische Spaltung in LSD und halt einen kleinen Rest verwandeln. Dieser kleine Rest ist meistens toxikologisch nicht sonderlich relevant, weil es relativ inerte Strukturen sind. Das heißt, die haben nicht sonderlich viel biologische Aktivität. Und wenn man LSD grundsätzlich relativ niedrig dosiert, kommen diese Reste auch in sehr geringen Mengen, also im Mikrogrammbereich, dann im Körper vor. Und gerade so ein Beispiel wie 1V-LSD, da spaltet sich eine Fettsäure ab. Ja, wenn man eine Portion Fritten isst, hat man mehr von dieser Fettsäure im Blut, als wenn man jetzt dieses LSD-Derivat nutzt. Aber natürlich, LSD selber hat natürlich auch diverse Risiken. Die sollte man natürlich auch ernst nehmen. Aber ansonsten, das Onset ist vielleicht etwas langsamer und man muss es etwas höher dosieren, aber wirklich nur etwas. Darauf kommen wir wahrscheinlich später noch zu sprechen. Aber ansonsten sind die meisten LSD-Derivate dem LSD in der Wirkung sehr ähnlich. Es gibt noch zwei, drei andere Stoffe. Ein Beispiel ist zum Beispiel ALAT oder auch die Derivate von ALAT, die ich jetzt auch schon das erste Mal auf solchen Graumärkten gesehen habe. Die wirken etwas anders, weil sie quasi eine andere Muttersubstanz beinhalten. Aber es gehört dennoch zur selben Stoffgruppe wie LSD und wirkt sehr ähnlich. Vielleicht, damit wir den Ausdruck auch schon mal gehört haben, es gehört zu den Ergolinen, also quasi den Ergot-Alkaloiden und den Derivaten davon.
Jetzt reden wir ja sehr viel über Derivate für alle ZuhörerInnen, für die das immer noch nicht so richtig greifbar ist. Da wird einfach eine Formel abgewandelt, damit es legal ist. So kann man sich's vorstellen. So einfach ist es?
Genau, also ein Derivat ist im Prinzip nichts anderes als ein Abkömmling, also eine Variante. Und da wird halt molekülchemisch verändert. Und bei LSD, bei den Prodrugs, ist es so, dass da an das Indolstickstoff von dem LSD-Molekül einfach so ein kleiner Rest dran kommt. Und der wird dann vom Körper abgespalten.
Und ändert sich dann was bei der Dosierung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wie ich mich bei dem in Anführungsstrichen normalen LSD dosieren muss, dann gilt das auch für die Derivate.
Also die Wirkung vom LSD selber basiert ja auf der Stoffmenge. Das heißt, wie viele Moleküle sind nachher in meinem Blut, wie viel gehen durch die Blut-Hirn-Schranke und wie viel gehen dann an die entsprechenden Serotonin-Rezeptoren. Und dementsprechend kommt es halt auf die Anzahl der Moleküle an. So, wenn das Molekül aber dadurch, dass man künstlich so einen Rest dran baut, schwerer wird, muss man auf Massenebene, also grammweise, mehr dosieren. In der Praxis sind das halt Mikrogramm. Dann muss man dann halt, wenn man einen Rausch haben möchte, wie von 100 Mikrogramm LSD, muss man bei 1x LSD zum Beispiel dann 125 Mikrogramm dosieren. Das heißt, man macht nichts falsch, wenn man sich an den LSD-Dosierungen orientiert. Aber wer es ganz genau errechnen möchte, der sollte sich die Strukturformeln anschauen und das dann ausrechnen, wie viel man halt mehr nimmt. Aber das sind in der Regel 10-20% oder so mehr an Masse.
Und was ich auch ganz spannend fand, du hast gerade schon erwähnt, dass ALD-52, ich hatte ja eingangs gesagt, ja hier, das sind dann immer neue Formeln, damit man legal, also scheinbar legal Substanzen verkaufen kann. In dem Fall stimmt das ja tatsächlich nicht. Das gab es ja schon in den 70ern, in den USA und war dann quasi so die erste Pro-Drug auf dem Markt, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, es gab da so ein paar Streitigkeiten, ob diese berühmten Sunshine Acids, ob das quasi Original-LSD war oder diese Pro-Drug. Aber das ist ein schönes Beispiel für genau solch eine Pro-Drug. Da ist quasi, ich habe ja eben gesagt, das 1V-LSD, da ist da so eine Fettsäure dran an dem Indolstickstoff. Und bei diesem Stoff, bei dem ALD-52, ist es so, LAD-52, das ist im Prinzip 1-Acetyl-LSD und da ist im Prinzip eine Essigsäure dran. Und wir wissen ja, wenn man sich ein bisschen über die Historie von Pharmazie interessiert, Acetylgruppen irgendwo dran machen, ja, Aspirin, Heroin und so weiter, war zu der Zeit sehr beliebt. Deswegen dieser Stoff, der wurde das erste Mal 1957 schon entwickelt. Und ja, seitdem ist es eigentlich schon bekannt, dass es quasi LSD-Prodrugs gibt.
Und wie ist es jetzt mit diesen natürlichen Ergolinen? Da hatten wir im Vorfeld beide auch drüber gesprochen. Also zum Beispiel diese hawaiianische Holzrose oder auch so auf Festivals, vor allen Dingen Goa-Festivals und Co. begegnet mir dann auch immer so die Substanz Herbal Ecstasy. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
Genau, also die kommen auf jeden Fall auch in diese Stoffgruppe der Ergoline. Die sehen, also die Wirkstoffe in diesen Samen von diesen Windengewächsen, Convolvulaceae heißt die Familie. Und da gibt es zum Beispiel die himmelsblaue Prunkwinde, Ipomea tricolor, oder auch diese traditionell in Mittel- und Südamerika in einigen Stämmen genutzte oder von Indigenen genutzte Pflanze, Uluigui.
Das klingt nicht sehr hawaiianisch auf jeden Fall.
Ich kann es auf jeden Fall nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist das auch so eine Pflanze, die zu der Ipomea-Gattung gehört. Und der potenteste Vertreter mit quasi Samen, die psychoaktive LSD-Derivate beinhalten, das ist die hawaiianische Holzrose. Da ist wirklich 3-4 Samen und man hat da quasi schon einen Effekt. Und die werden schon seit Ewigkeiten in Headshops und Smartshops verkauft. Und teilweise auch die Extrakte finden sich halt dann in Herbal Ecstasy.
Jetzt kommen wir mal auf die LSD-Derivate zurück, die man teilweise auch in Deutschland semi-legal, sagt Andrea, die ganze Zeit. Deshalb, ich will mir das jetzt nicht angewöhnen, legal zu sagen, semi-legal erwerben kann. Um die kursieren viele Mythen, wenn es um die Wirkung geht. Man sagt zum Beispiel, die Farben seien anders, überhaupt fühlt sich anders an, die Halluzinationen sind vielleicht ein bisschen kühler, auch die Klänge sind anders. Kann man das so bestätigen, wissenschaftlich überhaupt?
Man findet ähnliche Statements bei allen Drogen. Ja? Also Leute erklären einem auch, dass Rum anders wirkt als Tequila oder dass Rotwein anders wirkt als Weißwein. In der Cannabis-Szene ist es ganz wild. Die ganzen Streitigkeiten über Indica Sativa, was abgesehen vom Botanischen eigentlich nicht viel an der Pharmakologie ändert. Ich würde die Dosis, die man ja oftmals gar nicht so richtig weiß, und Set und Setting deutlich höher bewerten. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass es auch Effekte gibt. Also ein typischer Effekt wäre zum Beispiel, dass der LSD-Spiegel halt sich erst ein bisschen langsamer aufbaut, als wenn man das Original nutzt. Aber an sich, was da auf einer biochemischen Ebene so mit unseren Neuronen und so passiert, ist es doch schon mehr oder minder das Gleiche.
Ich finde es sowieso ganz spannend, wenn man sagt, die Wirkung ist anders, weil ich finde ja eigentlich ist ja auch jede Trip-Erfahrung eine sehr individuelle und subjektive Geschichte. Also ich kann nicht immer sagen, LSD wirkt so oder so, weil das, was ich erfahre und erlebe und vielleicht auch sehe, sich ja immer unterscheidet. Aber kommen wir mal auf die Risiken zu sprechen, denn die, wie seht ihr beide das? Das Risikoprofil höher, größer, geringer, gleich, Andrea?
Ich würde tatsächlich mal mit dem Thema Shops starten. Also im Moment ist es ja so, dass man das in den Shops kaufen kann, also jetzt noch Ende April. Die Shops dürfen ja nicht öffentlich zugeben, dass sie Rauschdrogen verkaufen, also Substanzen, die einen Rausch verursachen. Weil dann wäre es tatsächlich, dann könnte man ihnen das nachweisen, dass sie Substanzen zu Rauschzwecken verkaufen. Und das ist illegal tatsächlich. Deswegen sage ich immer semi-legal. Und bei manchen Shops, was dadurch nämlich wegfällt, ist dann halt eine wirklich gute Safer Use und Harm Reduction Beratung, eine Beratung zum Thema Set und Setting. Und na klar, wenn man jetzt LSD 25 kauft, kriegt man diese Beratung auch nicht, aber vielleicht setzt man sich dann auch anders damit auseinander. Ich würde mir auf jeden Fall eher wünschen, und das ist für mich auch ein höheres Risiko, dass wenn diese Bewertung, also diese Beratung wegfällt, dass sich die UserInnen, die das jetzt gerade hören, dann trotzdem nochmal mit dem Thema Set und Setting auseinandersetzen. Weil das braucht man bei Psychedelics auf jeden Fall. Und auch was so Beratung hinsichtlich Dosierung, Wirkdauer und Rauschintegration betrifft, das findet nicht in allen Shops statt. Ich habe von ein paar Shops gehört, da gibt es das, aber das wäre natürlich, also wenn man das schon im Shop kaufen kann, das wäre doch halt mega, ne? Wenn man dann sagt, hier guck mal, hast du einen Flyer, da sind so ein paar Fragen drauf für Rauschintegration, stell dich auf, weiß ich, 6 bis 12 Stunden ein, also so stelle ich mir halt Nutzerinnenberatung vor. Aber grundsätzlich, und das kann Fabian ja vielleicht gerade nochmal gleich ausführen, ist es so, dass es ähnliche Risiken sind wie beim LSD 25 und das unterscheidet die LSD-Derivate tatsächlich von den anderen neuen psychoaktiven Substanzen, weil da ist es ja anders. Ich würde das so bewerten, dass die Risiken eigentlich fast genau gleich sind.
Ja, also sehe ich auch sehr ähnlich. Ich muss erstmal vielleicht noch sagen, dass ich einen kleinen Bias habe, weil ich bin ja nicht nur Drogenwissenschaftler und Toxikologe, sondern halt auch Legalisierungsaktivist. Das heißt, grundsätzlich bin ich dafür, dass es einen legalen, regulierten Markt gibt. Aber natürlich die Art und Weise, wie es aktuell ist, also dass man es quasi als Forschungschemikalie verkauft und quasi so tut, als ob es nicht eingenommen wird. Ein paar Leute beraten einen dann doch über Umwege ein bisschen mit. Aber ob das dann auch eine gute Qualität hat, das ist ja auch nicht standardisiert. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was für eine Ausbildung ein Apotheker braucht, oder auch eine Apothekerhelferin, die, ich sag mal, einfach nur regulär Ibuprofen verkauft, dann erwarte ich doch im Prinzip mindestens so eine Qualifikation auch bei jemandem, der LSD verkauft. Dementsprechend, ja. Aber positiv, was du auch schon erwähnt hast, das sehe ich wie gesagt genauso. Es ist eine von den wenigen Wirkstoffklassen, wo es durch die Designer-Drogenabwandlung, also durch die Derivatisierung, ist quasi keine oder wahrscheinlich keine zusätzlichen Risiken gibt. Und das hat halt damit zu tun, dass es, wie gesagt, Pro-Drugs sind und dass diese Reste bis jetzt toxikologisch irrelevant sind. Eine spannende Frage wird, wenn jetzt kommende Verbote, die aktuellen Derivate nicht mehr legal vertreiben lässt, dann könnte es sein, dass neue Strukturformeln dann ein bisschen riskanter werden, weil aktuell nutzt man halt relativ einfache, inerte chemische Strukturen. Das Beispiel von eben mit der Fettsäure zum Beispiel oder mit der Essigsäure. In dem Moment, wo man komplexer wird, um quasi nicht reinzufallen, kann es natürlich sein, dass diese Restgruppen toxischer werden, dass die zum Beispiel auch mutagen wirken oder so und die das Krebsrisiko erhöhen. Aber das ist trotzdem insgesamt relativ unwahrscheinlich, weil auch die Leute, die hinter solchen Projekten stehen, sind nicht komplett skrupellos oder komplett dumm, sondern die machen sich auch über sowas in der Regel Gedanken. Deshalb ist es erstmal nur ein theoretisches Risiko. Aber was man natürlich dennoch im Auge behalten muss, also es mag auch dort schwarze Schafe geben.
Bringt mich gleich zum nächsten Punkt, denn wie sieht es denn mit Mischkonsum aus? Also gerade wenn auch die chemischen Formeln immer verändert werden, muss das ja vielleicht auch bedacht werden.
Grundsätzlich gelten hier dieselben Risiken wie bei LSD. Das heißt, also erstmal sollte man Substanzen mono quasi kennenlernen und wirklich nur Mischkonsum betreiben, wenn man die jeweiligen Substanzen gut kennt und dann dementsprechend auch niedrig dosieren. Aber, das muss man halt fairerweise dazu sagen, es gibt viele Leute, die Mischkonsum betreiben und also Candy Flip ist zum Beispiel, das ist vielen Menschen ein Begriff, ein Candy Flip ist genauso mit 1P-LSD oder mit 1D-LSD oder 1T-LSD, das ist wahrscheinlich am aktuellsten, genauso möglich wie mit herkömmlichem LSD.
Ganz kurz als Einschub für diejenigen von euch, die nicht wissen, was ein Candy Flip ist. Candy Flip ist die Kombination von LSD bzw. LSD-Derivaten und MDMA bzw. Ecstasy. Sehr beliebt auf Festivals und deswegen dachten wir uns, nehmen wir das mal als klassische Mischkonsumsvariante mit rein.
Ja. Ein Thema, was halt sehr kontrovers diskutiert wird, ist natürlich inwieweit man quasi auch Cannabis mit Psychedelika mischen sollte. Da bin ich zum Beispiel eher so auf dem Level, dass ich tendenziell davon ein bisschen abrate, weil man kann damit schon einen Rausch ein bisschen ins Negative ziehen und intensivieren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Medical User, die haben einen kontinuierlichen Cannabiskonsum. Und ja, muss man ähnlich wie beim Candy Flip fairerweise dazu sagen, es gibt viele Menschen, die das sehr gut vertragen und das regelmäßig machen. Und aber wie gesagt, ich würde, wenn man nicht sowieso kontinuierlich Cannabis konsumiert, würde ich eher davon abraten, weil gerade bei hohen Cannabis-Dosen neigt man halt auch ein bisschen zu Paranoia, Angstzuständen und so weiter, die durch LSD oder LSD-Derivate massiv verstärkt werden können.
Auch hier wieder euer Tipp, ne? Wenn man es erstmal mit Monokonsum startet und guckt, wie wirkt denn die Substanz auf mich und welche Affinität habe ich dann vielleicht auch dazu, wie du gerade schon sagtest, wenn ich ja weiß, dass ein zu viel an Cannabiskonsum vielleicht dazu führt, dass ich, weiß ich nicht, Verfolgungswahn bekomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wenn ich es mit anderen Substanzen mische, das vielleicht nicht gerade besser macht. Andrea, außer erstmal mit Monokonsum zu starten, hast du sicherlich noch den ein oder anderen wertvollen Tipp für uns. Ne?
Ich würde tatsächlich auch gern noch zum Thema Cannabis einen Satz loswerden. Es kommt ja halt auch mal so ein bisschen drauf an, was man von der Trip-Erfahrung sich wünscht. Ne, wenn das jetzt so eine Erfahrung ist in der Natur und man will so ein bisschen bei sich gucken und sich so ein bisschen explorieren und halt weniger auf dem Festival rumdancen, dann ist es auf jeden Fall ratsam, Cannabis vor allen Dingen im letzten Drittel vom Trippen nicht zu rauchen, weil das tatsächlich verhindert, dass man sich mit den Gefühlen, insbesondere im letzten Drittel, die man dann hat, das sind ja die Gefühle und Gedanken, die einen tatsächlich so wirklich beschäftigen. Und wenn man die dann halt wegkippt oder beziehungsweise halt so sehr dämpft, dann kann man schwer damit arbeiten. Und ich weiß, dass das für viele sehr herausfordernd ist, weil das sind häufig auch keine schönen Gefühle so beim Runterkommen, aber das einfach mal auszuprobieren ist schon eine spannende Erfahrung, weil man dann halt auch merkt, wie schnell die Gefühle wieder vorbeiziehen. Und wenn ich Cannabis rauche, verlängert sich das und ich verbaue mir so ein bisschen auch die Möglichkeit, das zu integrieren. Und generell bei Psychedelics würde ich persönlich auch empfehlen, nicht zu viele Stimulantien zu nehmen, einfach so Thema Herzschlag. Ne? Also auch bei LSD geht der Herzschlag natürlich hoch, vor allen Dingen, wenn die Gefühle sehr überwältigend sind. Und wenn wir da dann noch Stimulantien draufsetzen, dann kann das halt auch mal zu einer körperlichen Überforderungssituation kommen, je nachdem, wie hoch wir dosieren. Und auch hier, Leute, wer hätte jetzt gedacht, Alkohol ist natürlich der größte Spielverderber, auch beim Konsum von Psychedelics. Und ansonsten, Leute, was gibt's zu beachten? Wir haben ganz schöne Folgen zum Thema Set Setting und Comedown gemacht. Hört euch die gerne nochmal an, weil genau das Gleiche gilt natürlich hier auch. Comedown auf jeden Fall einplanen. Denkt auch daran, ne, das ist jetzt hier nicht 6 Stunden Emma, also das kann dann wirklich bis zu 12 Stunden gehen. Schaut, dass ihr gut runterkommen könnt. Vielleicht nicht unbedingt in geschlossenen Räumen. Liebe Leute dabei. Was Geiles zu essen auch dabei. Vielleicht auch so ein bisschen Spielzeug sich besorgen für den LSD-Trip. Hier so Seifenblasen, Pistole und so, das kann alles sehr nice sein. Kleine Playlist zurechtlegen. Ja, und ich glaube, den Rest, den macht man so Schritt für Schritt. Ja, und dann habe ich noch eine total spannende Story gehört. Da hat mir eine Userin erzählt, die eigentlich regelmäßig Kaffee trinkt, dass sie kurz vorm Trippen so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher einen Kaffee getrunken hat und dadurch tatsächlich übelst schnell raufgekommen ist. Also unter 30 Minuten und dann wirklich so eine Überforderungssituation hatte, weil das Herz dann auch so dermaßen gerast ist und der Puls. Also sie hat dann so beschrieben, dass sich das so angefühlt hat, als würde gleich die Ader im Hals platzen, weil es so intensiv war. Also da auch nochmal drüber nachdenken und Kaffee und Nikotin kann ich an der Stelle auch gleich nochmal erwähnen, haben natürlich Einfluss auf unseren Trip, auch was wir vorher gegessen haben. Also das sind alles so Dinge, die tatsächlich eine Rolle spielen.
Ja, und vielleicht auch Medikamente, und das bringt mich jetzt sind wir ja schon beim Comedown. Fabian, es wird ja immer mehr Trend, sich die unangenehmen Seiten des Comedowns zu ersparen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit und so. Wie sieht es denn damit aus? Thema Benzos zum Runterkommen bei LSD, gute Idee?
Ja, vielleicht noch kurz vorher was zum Thema Cannabis, weil das wird ja wahrscheinlich noch häufiger genutzt zum Runterkommen. Ich würde auch sagen, wenn es um das Integrieren von dem Trip geht, dann ist gerade diese aufs Gedächtnis wirkende Wirkung von Cannabis eher schlecht, weil man gerade an diese Dinge, die man ja irgendwie dann verbalisieren, strukturieren möchte, wenn man sich ja diesbezüglich beeinträchtigt. Deshalb vom Risk Mitigation, also Risikominimierung, würde ich sagen, ist es eher sogar ein Tipp von mir zu sagen, erst ab dem letzten Drittel anfangen zu kiffen. Aber es wäre trotzdem kontraproduktiv, wenn es um Integration geht. Warum ich das aber trotzdem dann sage, wenn du unbedingt kiffen willst, eher so, wenn das Peak lange vorbei ist, dann geht es darum, um halt Überforderung und psychische Krisen zu vermeiden. Aber ansonsten, ja, Alkohol wird auch noch häufig gebraucht, andere Downer wären auch möglich und Klassiker sind natürlich auch, vor allen Dingen als Notfallmedikation, Benzodiazepine, Xanax und Co., Valium, Lorazepam, Diazepam, Alprazolam und so weiter. Ich sag mal, es ist halt so ein Easy Out, da nimmt man natürlich auch viel weg von dem, was man eigentlich vielleicht verarbeiten sollte und natürlich, wie bei Gegenmittel, was es ja in dem Fall dann auch ist, haben oftmals ähnliche Risiken wie die Hauptmittel, die man nimmt. Deshalb sollte man es grundsätzlich vermeiden und erst so als Last Resort nutzen, wenn überhaupt. Aber erste Warnung ist natürlich rechtlicherseits. Man darf niemandem einfach ein Benzo geben. Und das Zweite ist auch, es muss ein Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die Benzodiazepine nicht vertragen. Die haben eine sogenannte paradoxe Wirkung. Je nachdem, was für eine Statistik man sich anschaut, sind das so 0,5-5% der Bevölkerung. Die reagieren auf Benzodiazepine eher konträr. Das heißt, Angststörungen und so weiter Ängste werden verstärkt. Deshalb nie einfach irgendjemandem ohne ärztliches Beisein Benzodiazepine geben.
Also das quasi dann auch wie hier wieder erstmal dieser Tipp mit dem Monokonsum zu starten, also dass man erst eigentlich wissen müsste, welche Substanz hat denn auf mich eine beruhigende Wirkung. Schöne Grüße, ich habe eine Bekannte, die sagt immer, sie kommt zum Comedown, trinkt ja eine Flasche Rotwein. Also ja, genau. Aber da hat ja jeder so seine eigenen, also ne, man muss halt irgendwie wissen, was beruhigt mich, was bringt mich zum Einschlafen, jetzt sei dahingestellt, wie gesund das ist, bevor man das macht.
Ja, ist eine spannende Frage, weil Alkohol ist eine riskante Droge per se und man sieht regelmäßig Menschen auf Psychedelika und Stimulantien, die nachher irgendwann anfangen mit dem Trinken und es dann übertreiben und gar nicht merken, wie viel sie trinken. Und ich möchte auf keinen Fall irgendwie Alkoholkonsum fördern, aber natürlich hat Alkohol auch eine downende Komponente und in einer moderaten Menge kann es auch bei einer psychischen Krise helfen. Aber ist es halt trotzdem schwierig, sowas als eine Empfehlung auszusprechen. Das mache ich hier explizit nicht.
Naja, und man sollte sich auf jeden Fall auch so ein bisschen angucken, wie trinke ich denn eigentlich Alkohol, ne? Also ohne andere Substanzen. Und wenn wir da schon vielleicht so überlegen, ja, so ganz kontrolliert und genussvoll ist das nicht, dann ja, sollte man vielleicht so ein bisschen überlegen, ob man dann Alkohol tatsächlich einsetzt. Und das Gleiche gilt halt auch für Benzodiazepine. Wir haben in einigen Folgen schon darüber gesprochen. Die haben natürlich ein wahnsinnig hohes Abhängigkeitspotenzial. Der Entzug ist sehr unangenehm und das ist tatsächlich eine Substanz, die niemand in seinen Alltag integrieren sollte, ohne dass es eine psychotherapeutische Begleitung dazu gibt. Ich würde es auch so einschätzen, Einzeldosis unproblematisch. Ich bin aber tatsächlich auch eher eine Verfechterin davon. Herausfordernde Trip-Erfahrungen sind für viele Menschen total furchtbar und auch schmerzhaft. Aber ich glaube auch, dass das Durchgehen durch diese Erfahrung wirklich was bringen kann, wenn man auch eine gute Betreuung hat. Das heißt, wenn ihr euch für Psychedelics entscheidet, prüft unbedingt nochmal das Setting, wo ihr seid. Wenn ihr auf dem Festival seid, gibt es eine Chill-Area, gibt es eine reizarme Umgebung, gibt es dort vielleicht auch sogar Leute, die Psycare betreiben? Habt ihr Freundinnen dabei, die moderat oder kaum konsumieren oder am besten Fall gar nicht, die euch dann halt irgendwie auch umsorgen können? Habt ihr Dinge dabei, die euch in Notsituationen gut tun? Ne? Das kann eine Kuscheldecke sein, das kann ein Stofftier sein, also so kindlich das vielleicht klingt, aber das sind Dinge, da kann man sich dran festhalten dann halt irgendwie da durchgehen, auch ein bestimmter Sound. Genau, und das wäre tatsächlich so der letzte Tipp von mir, sich vorher wirklich zu fragen, passt das jetzt in dieses Setting, so wie alle Substanzen, ist mein Mindset tatsächlich auch bereit für diese Erfahrung.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, das habt ihr beide gerade erwähnt, wie wertvoll das ist, wenn man diesen Prozess vielleicht nicht noch mit einer anderen Substanz dimmt, weil man dann irgendwie so eine Art Rebound-Effekt, also wirklich so ein Beneficial draus nimmt. Und da kann ich immer, ist immer so ein bisschen mein Bewältigungsprozess, dass ich wie so Tagebuch schreibe. Was empfinde ich da gerade? Vielleicht warum stürzt mich? Oder vielleicht was finde ich auch ganz toll? Da kann man auch viel über sich selbst lernen und dann geht man da gestärkt aus dem Prozess. Ja, Fabian, Andrea, ich bedanke mich erstmal für eure Zeit und für euren Input.
Sehr gerne.
Bevor wir jetzt diese Folge beenden, nochmal der Hinweis, Andrea hat es ganz zu Beginn der Folge schon mal gesagt, jetzt am 14.06. wird im Bundesrat eben über weitere Anpassungen im NPSG abgestimmt, im neuen psychoaktiven Substanzengesetz. Und es ist zu erwarten, dass 1P-LSD, 1CP-LSD, 1V-LSD, 1T-LSD, 1D-LSD sowie ALD-52 und weitere LSD-Pro-Drugs und auch das ALLAD und dessen Pro-Drugs illegalisiert werden. Uff, das waren viele Buchstaben. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Podcast gerne. Auf der Sonar-Seite findet ihr noch viele weitere Folgen auch zu Substanzen. Empfehlt es auch gerne in eurem Netzwerk, in eurem Freundinnen- und Bekanntenkreise weiter, denn gerade wenn die Freizeitkonsumenten sind, wir möchten Aufklärungsarbeit leisten und ihr könnt uns dabei unterstützen. Man sagt so schön, sharing is caring. Das war's von uns an dieser Stelle. Der Nachtschatten-Podcast, der wird ja ermöglicht von Sonar, Safer Nightlife Berlin. Und Andrea, die können ja mehr als nur Podcast. Welche Angebote habt ihr denn außerdem?
Wir bieten beispielsweise Informationsstände auf Partys in Berlin, egal ob es ein Club ist oder ein Kollektiv, wendet euch einfach an uns und wir schulen auch euer Clubpersonal und bieten auch unterschiedliche Workshops für UserInnen. Das klingt spannend, dann schreib uns doch @sonar-safer-nightlife.berlin oder check unsere Webseite aus. Und wenn du den Podcast spannend findest, dann lass uns doch einfach mal eine Bewertung da.